Du hast vorhin einen Begriff genannt, der fällt mir jetzt wieder ein, der interessiert mich, nämlich Zielpiraten. Und dann war noch irgendwas mit Bergen. Vielleicht können wir das noch mal kurz aufgreifen und du
Das
erklärst mal die beiden Begriffe.
sehr gerne. Also, ja, Zielpiraten, was sind Zielpiraten? Zielpiraten, das sind Menschen, die, wenn wir uns auf den Weg machen zu unserem Ziel, die unsere Wege kreuzen und unsere Ziele kapern. Ich glaube, Zielpiraten, jeder ist, glaube ich, schon Zielpiraten begegnet. Allerdings hat diese Zielpiraten nicht unbedingt bewusst wahrgenommen. Also
Okay.
Zielpiraten sind Leute, die unsere Ziele nicht nur kommentieren, sondern oder auch uns Feedback geben, teilweise ungebeten, ohne Einladung, die uns erzählen, warum wir bestimmte Dinge nicht machen dürfen, nicht machen können, warum es schief geht, warum das die falsche Richtung ist. Und ich mache einfach mal ein Beispiel. Also ich habe ich habe jahrelang bin ich mit einem riesengroßen Wunsch durchs Leben gelaufen, nämlich ich wollte meinen Namen auf dem Buchcover sehen. Ich wollte mein eigenes Buch haben und habe mir das auch ganz toll vorgestellt, irgendwie so ich bei Amazon in der lokalen Buchhandlung und. Und wenn ich Menschen von diesem Ziel erzählt habe, ist eigentlich fast immer das gleiche Prozedere passiert, nämlich ich habe Feedback bekommen. Und zwar Feedback insofern, dass man mir erzählt hat, warum das nicht funktionieren wird, warum ich das nicht schaffen werde. Es kamen eigentlich die wenigsten, also natürlich auch im Freundesbekanntenkreis gab es auch Leute, die gesagt haben, Mensch, Claudia, wir drücken die Daumen, toll, wenn es klappt. Aber die meisten Menschen, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, um Gottes Willen, Verlag zu finden, boah, das wollen viele, aber das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Und wenn ich mich dann quasi innerlich aufgebaut habe, wieder in der Buchhandlung stand und dachte, boah, so viele Bücher, das schaffen ja doch viele, ein Buch herauszubringen. Ich mag das jetzt auch machen. Kam eigentlich immer wieder jemand um die Ecke. So, das sind Zielpiraten. Und die agieren manchmal im Versteckten oder mit Überraschungsangriffen, mit Feedback, womit man überhaupt gar nicht rechnet irgendwo. Das sind Zielpiraten. Die kommen auch in dem Buch, in der Success Journey vor. Das andere, Berge hast du genannt, Glaubenssatzberge. Ich meine, was glaube ich überhaupt? Was glaube ich über mich, über meine Mitmenschen, über die Welt im Allgemeinen? Wir haben alle unglaublich, ja, viele, so eine Art Brille vor der Nase, und zwar nicht, die uns schärfer sehen lässt, sondern wenn man das als Metapher nimmt, die Brille beim Glaubenssatz, etwas, wo wir das Gefühl haben, das ist ein Fakt und bei näherem Hinsehen ist es überhaupt gar kein Fakt. Und da gibt es ja jede Menge Glaubenssätze. Interessanterweise, so Glaubenssätze, die entdeckt man meistens mehr bei den anderen als bei sich selber. Ja, wenn so jemand, mein Gegenüber, irgend so einen Glaubenssatz hat, den ich nicht teile, wird es ganz also bewusst wahrnehmbar für mich zu sagen, das ist jetzt etwas, das glaubt jemand, aber das ist kein Fakt. Mit den eigenen Glaubenssätzen ist das so schon eine andere Sache. Also da, das bedarf auch ein bisschen Übung, ein bisschen Training, könnte man auch sagen, da wirklich mal genau nachzuschauen, genau nachzuspüren, mit welchen Glaubenssätzen man selber unterwegs ist. Und es gibt positive Glaubenssätze, ganz klar. Ich meine jetzt nicht unbedingt ein Chaka, ich schaffe das, wobei auch das kann auf der Success Journey gut tun. Aber gerade wenn es um Glaubenssätze geht, und das erlebe ich eben auch immer wieder in meinen Coachings, dass jemand sagt, oh, nee, ich kann das eigentlich nicht, oder ich bin kein, also Präsentation, oder um Gottes Willen, da muss ich einen Vortrag halten und vor den anderen Leuten, oder ich bin nicht so ein Zahlenmensch, oder ich bin nicht kreativ. Und da gibt es unheimlich viele Zuschreibungen, mit denen Menschen ihr Leben lang und vor allem ihr berufliches Leben lang auch durchs Leben laufen. Und die Glaubenssätze, die wirklich jemanden hindern, überhaupt entweder loszulegen oder wenn man schon auf der Success Journey ist und irgendwo kommt ein Hindernis, ich sage jetzt mal zum Beispiel Zielpiraten, dann entsprechend mit starken, mit unterstützenden Glaubenssätzen weiterzugehen, anstatt zu sagen, oh, jetzt habe ich es versucht, aber klappt nicht. Ja, und da gibt's jede Menge Themen, Fragen auch, nicht nur Glaubenssätze. Also im Buch nenne ich das als Glaubenssatzberge. Es sind teilweise ganze Gebirge, die der eine oder andere auf seiner Success Journey entdeckt. Und so Glaubenssatzgebirge, die können abgebaut werden. Schicht für Schicht, die können können vielleicht auch gesprengt werden, dass man wirklich nur noch über eine Geröllpiste geht. Ich kann mir überlegen, wenn ich so Glaubenssatzberge habe, vielleicht mache ich das wie bei einer Himalaya-Besteigung. Ich meine, da geht man ja auch nicht einfach mit Flipflops alleine über den Berg. Vielleicht brauche ich einen Sherpa. Vielleicht brauche ich einen Coach, jemand, der mir den Weg zeigt. Und das ist wirklich das, und deswegen ist mir, war mir und ist mir dieses Buch auch so ein Herzensanliegen, das Verständnis zu wecken, dass es eben nicht um den Plan, nicht um die gerade Linie zum Ziel geht, sondern es ganz verschiedene Stationen auf der Reise gibt, wo ich auch mal anhalten muss, mal überlegen, wie komme ich über diesen Glaubenssatzberg oder huch, das ist ein Zielpirat, wie gehe ich damit um? Gibt irgendwo einen Sumpf von negativen Verhaltensweisen? Was sind positive Verhaltensweisen? Wie komme ich durch so einen Sumpf? Und ja, da gibt es jede Menge Stationen zum Entdecken.
Also das ist auch in meiner Arbeit immer wieder erstaunlich, wie viele dieser Gebirge da draußen existieren, wo Leute sagen, da komme ich nicht durch, da steht ein Berg. Mhm. Das ist so. Also gerade im Vertrieb hört man ja häufig, wir müssen Preisverhandlungen machen, sonst sind wir raus. Mhm. Wir müssen uns an Ausschreibungsbedingungen halten, sonst sind wir raus. Und das ist unverrückbar. Also das ist tatsächlich so, dass die Leute sagen, nee, da wollen wir nicht mal drüber diskutieren. Mhm. Das ist so. Und dann passieren manchmal Dinge, die aufgrund von Fehlern oder schlechter Abstimmung passieren. Und dann kriegt man plötzlich ein ganz anderes Ergebnis und wundert sich und sagt, hoppala, wieso hat das denn jetzt geklappt?
Super, ja.
Beispiel. Wir machen keine Preisverhandlungen als Konzept. Ganz nett, Herr Heinrich, aber in unserer Branche so nicht durchsetzbar. Warum nicht? Ja, bla, weil muss verhandelt werden, la, la, la. Okay. Folgendes ist passiert. Innendienst und Außendienst waren mal kurz schlecht abgestimmt. Der Außendienst hat dem Innendienst den Auftrag gegeben, ein Angebot zu machen mit einem absoluten Kampfpreis. Und im Innendienst kam an Listenpreis.
Okay.
Also relativ hoher Preis. Mhm. Der Außendienst hatte also die Illusion, dass der Kunde ein Angebot bekommen hat, das absoluter Kampfpreis ist und wo es nicht verhandelbar ist. Jetzt ruft der Kunde den Außendienstmitarbeiter im Auto an. Das heißt, er hat jetzt gerade keine Möglichkeit, auf irgendwas zurückzugreifen und sagt, sagen Sie mal, Sie haben hier ein Angebot geschickt, da müssen wir über den Preis aber nochmal reden. Und der Verkäufer in der falschen Information, du hast schon einen Kampfpreis, sagt, da können wir gar nicht mehr drüber reden, Sie haben schon den besten Preis, den Sie von uns jemals kriegen werden. Ja, da muss ich mir das nochmal überlegen. Ja, überlegen Sie es gut, weil besser wird es nicht. Und das Gespräch endet. Und eine halbe Stunde später ruft der Innendienstmitarbeiter den Außendienstmitarbeiter an und sagt, was hast du mit dem gemacht? Wieso? Na, der hat bestellt zu Listenpreis. Und da ging es um ein Riesenprojekt im Anlagenbau. Mhm. Und alle waren verblüfft und haben gesagt, ja, wie könnte das denn passieren? Und die Lösung ist, naja, was soll ein Einkäufer machen, wenn er zu Ende verhandelt hat, hat er zu Ende verhandelt. Ne? Der kann ja nicht sagen, so, jetzt kaufe ich nicht oder irgendwas, sondern gut, ich habe es versucht, ne? Wir sind am Ende angekommen, also bestelle ich jetzt. Und diese Erkenntnis, die sich sozusagen in der Theorie schon ganz klar gebildet hat, naja, logisch, der Einkäufer verhandelt, bis er die Nachricht kriegt, nein, dann muss ich ja doch verhandeln, die hat sich plötzlich durch ein Erlebnis in der Praxis, das gar nicht beabsichtigt war, komplett geändert. Und das ist dann so eine Sprengung gewesen. Es war eine Bergsprengung, ja, weil plötzlich haben sie gesehen, ups, der ist weg, der ist gar nicht da. Und dann haben, also wenn ich arbeite, arbeite ich manchmal auch mit den Teilnehmern, wenn sie das wollen, in so einer WhatsApp-Gruppe pro Kurs. Mhm. Und da gibt es dann nochmal einen engen Austausch und dann haben die sich gegenseitig das mitgeteilt, was da passiert ist und wer es noch ausprobiert hat und was dabei rausgekommen ist, sodass sich da inzwischen eine völlig neue Glaubenssystem entwickelt hat, nämlich wir wissen genau, wie wir das machen und wann, dass wir dem Kunden vorher schon sagen, möchtest du ein Angebot, das verhandelt wird oder möchtest du das beste Angebot? Mhm. Und der Kunde entscheidet sich immer für das beste Angebot und dann ist aber auch klar, dass es nicht verhandelt wird. Und das hat so viel Effizienzsteigerung gebracht, weil die Leute jetzt eben nicht mehr diesen Mist machen, ja, Angebot, so verhandeln, nochmal verhandeln, wieder hinfahren, neues Angebot, sondern dass sie von vornherein sozusagen diesen ganzen Stress rausnehmen, den vernünftigen Preis machen und sich dann einfach einen Auftrag abholen. Und die meisten Menschen, denen ich das auf der Inhaltsebene gebe, diese Information, denken erstmal, ja, aber mein Glaubensgebirge ist da im Weg, geht nicht.
Genau, also super Beispiel, Stefan. Also ich denke, und vor allen Dingen, wenn es nicht nur ein individueller Glaubenssatzberg oder Gebirge ist, sondern wirklich das Ganze auch noch im Team geteilt wird, dann ist ja wirklich die unheimlich spannende Frage danach, was machen wir mit der Erkenntnis? Und das kann ja wirklich die Welt verrücken sozusagen, ja? Dass man eben ganz anders umgeht und, wie du ja auch schon gesagt hast, dann vielleicht auch ganz anders mit den Kunden in Zukunft umgeht. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also wenn ich in dieses Ping-Pong-Spiel gehe, ich packe dann x% Aufschlag noch drauf, weil dann haben wir entsprechend Luft, dass der Kunde dann noch runterverhandeln kann und so. Das ist ja irgendwo auch Zeitverschwendung eigentlich für beide Seiten, oder? Und wenn ich aber dem Kunden gegenüber wirklich wertschätzend gegenüber auftrete, ich finde das eine ganz tolle Frage zu sagen, also wollen Sie unser bestes Angebot oder brauchen wir Luft zum Verhandeln, dann ist das ja eine ganz andere Sache.
Und das Verrückte ist, dass dann auch, ich nenne das Legendenbildung, stattfindet. Also vielleicht kennst du dieses berühmte Experiment, was man mit Affen gemacht hat. Nämlich, es gibt eine Leiter und oben auf dieser Leiter hängt in Griffweite Bananen. Mhm. Und wenn man da aber als Affe hochklettert und versucht, nach der Banane zu greifen, dann regnet es für alle, also für den, der hochgegangen ist und für den, der unten ist, kaltes Wasser.
Okay. So. Mögen Affen das?
Bitte?
Mögen Affen das?
Das mögen die überhaupt nicht. Insofern lernen die, wenn du da nach oben gehst, dann kriegen alle was Kaltes ab und hören dann damit auf. Also die entlernen diesen Drang, da zur Banane zu gehen. Mhm. Und das eigentlich Interessante ist, dann haben die Forscher angefangen, die Affen zu tauschen. Also die haben sozusagen einen Affen, der aus dieser Erlebniswelt kam, rausgenommen, mhm, und einen neuen, der das noch nicht kannte, reingenommen. Und dann ist was Soziales entstanden. Das heißt, immer wenn dieser neue Affe da hochklettern wollte, haben die ihn daran gehindert, mhm, massiv, durch massive Eingriffe, sodass der gelernt hat, ich darf da nicht hoch. Und so haben sie nach und nach alle Affen ausgetauscht. Das heißt, sie hatten dann irgendwann eine neue Gruppe von Affen, von denen hat keiner bisher kaltes Wasser erlebt.
Okay.
Und trotzdem haben die sich gegenseitig, immer wenn ein neuer reinkam, sozusagen extrem dafür eingesetzt, dass der dann nicht hochklettert. Obwohl inzwischen dieser Mechanismus mit dem kalten Wasser abgeschaltet war. Den gab es nicht mehr. Also das heißt, diese Gruppe hat sich in eine Glaubenssituation reinmanövriert. Und das finde ich hochinteressant. Ich habe in meinen Seminaren ein Beispiel von dem sogenannten Cargo-Kult. Das ist eine Art Religion, die sich gerade entwickelt. Deswegen hochinteressant für Sozialforscher, sich das mal live anzuschauen. Wie entstehen Religionen? Weil im Zweiten Weltkrieg die amerikanische Armee mehrere Cargo-Basen, also Landebahnen mit einem großen Lagersystem dahinter, in kleinsten Inseln in Melanesien. Das ist da okay, so nordöstlich von Australien. Mhm. Und da haben die diese Cargo-Basen eingerichtet. Das heißt, Flugzeuge kamen mit Suppe, mit T-Shirts, mit Jeans und wahrscheinlich auch ein paar Waffen, wovon natürlich auch die Einheimischen profitiert hatten, nämlich, mhm, T-Shirts, Jeans, Waffen. Also wahrscheinlich nicht die Waffen, sondern eher die Dosen, die Campbell-Dosen, haben sie, okay, denen gegeben. Und irgendwann war der Zweite Weltkrieg vorbei und die waren weg. Und die dachten dann, okay, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass diese Flugzeuge wiederkommen. Und haben angefangen, weil sie dachten, das wäre gut, Flugzeuge zu bauen aus Gras und Stroh, um sozusagen die anderen Flugzeuge wieder anzulocken. Und sie haben die Landebahn sauber gehalten und stellen da Fackeln auf und haben einen Turm gebaut, einen Tower gebaut, wo sie alle drin sitzen, haben die Brillen und die Ferngläser imitiert aus Holz. Und es entwickelt sich eine Religion von Leuten, die glauben, wenn wir nur uns weiter so verhalten, nämlich die Türme bauen und die Flugzeuge und die Brillen tragen, dann kommen irgendwann wieder die Flugzeuge. Mhm. Und die heute leben und diesen Kult ausüben, haben noch nie ein Flugzeug landen sehen. Das heißt, es wird nur von Generation zu Generation weitergetragen. Und das ist ein hochinteressanter Prozess, den man natürlich auch in Unternehmen sieht, dass das Menschen so diese Legende als Tatsache akzeptieren. Ja. Obwohl sie gar nicht überprüfbar ist und obwohl es gar keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen etwas, was beobachtet wurde, und was dadurch erfolgt. Das, genau, ist so spannend.
Also ich denke, absolut. Ich denke, das ist genau das Thema in der Unternehmenskultur auch, gerade wenn es, ist ja eigentlich egal, ob es jetzt ein kleineres Unternehmen ist oder ein größerer Konzern, es sind ja jede Menge Glaubenssätze in Bezug auf, wofür stehen wir, wofür stehen unsere Produkte, wie gehen wir mit den Kunden um, etc. sind ja in der Organisation teilweise fest verwoben. Und gerade wenn es dann von außen entsprechende Disruption gibt, und das wird es, denke ich, immer häufiger geben in Zukunft, ist die Frage, wie geht man damit um? Was macht das mit unseren Glaubenssätzen in der Organisation, im Team, etc.? Ich finde es auch ganz spannend, oft zu sehen, bei Kunden, bei Organisationen, die ich begleite, dass, wenn Mitarbeiter neu dazukommen, wie schnell der eine oder die andere diese unternehmensinternen Glaubenssätze inhaliert. Man denkt, Mensch, eigentlich müsste doch von außen eher so der frische Wind kommen. Kann auch sein, muss aber nicht. Also so, da werden bestimmte Glaubenssätze, gerade die hinderlichen, Dinge wie Kunde nervt. Ja, so eins, ne? Wo ich denke, Gottes Willen, natürlich tut er es nicht. Vielleicht macht er etwas, was für mich diesen Nerven und Zahn ist, aber natürlich nerven Kunden nicht. Aber sowas ganz schnell irgendwo glaubt, weil rechts und links am Schreibtisch Menschen sitzen, die das seit Jahren so. Ja, fällt gerade so. Wie beim dem Film Matrix, ne? Mit der Pille entsprechend, die geschluckt wird. Und dann ist man in dieser Filterblase quasi drin.
Und das kann man überall beobachten, dass dann auch, wenn Leute sich wieder auf diese Glaubenssätze beziehen, die man jahrelang runtergebetet hat, und jemand anders, der sagt, hey, wir müssen uns verändern, eher als unangenehm wahrgenommen wird. Genau. Und wenn dann sich wieder die Zeiten kurz ändern und vielleicht eine andere Führungskraft kommt, die sagt, wir besinnen uns wieder auf unsere alten Werte, sagen alle, ja, yippie, ja. Und das erinnert mich so ein bisschen an kleine Kinder, die sich die Ohren zuhalten und la, 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 la rufen, nach dem Motto, ich will gar nicht hören, was du sagst. Weil die Welt ändert sich halt gerade. Ja? Mhm. Und also wir brauchen nur das Thema Automobil anschauen. Deutschland ist einer der führenden Player weltweit im Bereich dieser Technologie. Und jetzt plötzlich denken wir alle drüber nach, ja gut, dann machen wir halt Autos, was aber viel verändert im Zulieferprozess. Aber wenn wir nochmal einen Schritt weiter denken und wir uns die großen Städte dieser Welt anschauen, und da muss man noch nicht mal so weit fahren, da reicht schon München oder Berlin, dann sehen wir haben einen Verkehrsinfarkt. Also mit Autos und noch mehr Autos werden wir die Probleme nicht lösen. Da muss man gar nicht clever sein. Das muss man einfach nur mal von oben auf eine Stadt schauen, morgens und abends, was da alles passiert. Also wie viele Autos da einfach blöd rumstehen, wo sie fahren sollten. Das heißt, wir haben ein grundlegendes Problem. Und wenn dann ein Manager, zum Beispiel von einer Firma wie BMW, das aufgreift und sagt, lass uns mal in eine ganz andere Richtung denken, lass uns mal in Richtung Mobilität gehen, dann wird es plötzlich unruhig im Konzern und dann entstehen Dinge und dann gibt es Change und Transformation und sowas. Und das ist alles angsterfüllt und schwierig. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Quartalszahlen zweimal hintereinander nicht stimmen, dann schmeißt man den wieder raus und setzt da wieder einen rein, der sagt, mit den Fingern in den Ohren, la, 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 lass uns Autos bauen. Und so alle sagen, Gott sei Dank, ja, die Krise ist überstanden, wir können wieder Autos bauen.
Du, ich denke, das ist aber ja auch wirklich eine Herausforderung, zu sagen, egal jetzt ob Auto, also Automobilkonzern oder auch in anderen Branchen, wenn man sagt, wir sind ein Traditionsunternehmen und auf der anderen Seite sagt, wir sind innovativ. Das sind zwei große Plakate quasi, die man hochhalten kann, aber die Frage ist doch, was bedeutet das? Was macht das? Was dürfen wir, was wollen, was müssen wir uns trauen? Und wo haben wir auch bestimmte Werte? Auch vielleicht traditionelle Werte sogar, die wir weiterhin in der Organisation leben möchten.
Mhm. Ja. Ja, und also wie gesagt, das finde ich hoch interessant, dass Unternehmen sich damit so schwer tun, dann wirklich mal auch die Anforderungen, die sich ändern, aufzunehmen und zu sagen, ach, warte mal, in die Richtung müssen wir uns also entwickeln. Und ja, diese Entwicklung ist schwierig. Ich habe einen wunderbaren Vortrag gehört dieses Jahr im Sommer, also eigentlich letztes Jahr im Sommer, dass ein Mensch von einem großen Automobilkonzern dort als Transformationsofficer sich vorstellt. Mhm. Und der vergleicht Transformation mit der Veränderung einer Raupe zum Schmetterling.
Sehr gut.
Also der sagt, die Raupe muss sterben, damit der Schmetterling entstehen kann. Und wer will schon gerne sterben? Also wenn die Raupe befragt werden würde, hey, willst du sterben? Und dann kommt ein Schmetterling raus. Könnte sein, dass sie sagt, nee, lass mal, ich werde lieber eine schnellere Raupe oder eine größere Raupe oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Ne? Aber Schmetterling, nee, es klingt angstvoll. Nee, machen wir nicht. Und das ist das Interessante. Du brauchst in der DNA des Unternehmens ein klares Bild von dem, was du sein willst. Du musst bereit sein, große Teile von dir sterben zu lassen, um was Neues zu werden. Das ist angsterfüllend, finde ich. Aber das ist eine schöne Reise. Ne? Also eigentlich ist es eine schöne Reise von einer Raupe zum Schmetterling. Mhm. Aber wer traut sich schon?
Na, und ich denke, vielleicht da hast du ein paar in der Organisation, die sich das trauen und andere, die eher lieber, weiß nicht, nee, eine Raupe hat ja keine Füße, aber trotzdem auf dem Boden bleiben möchten. Und ich denke, auch das muss irgendwo gerade in solchen großen Transformations- und Change-Projekten berücksichtigt werden und wird meines Erachtens in vielen Fällen viel zu wenig berücksichtigt, dass eben die Leute teilweise sehr, sehr unterschiedlich, gerade in großen Organisationen, ticken. Und diese Idee, das, was den einen in Wallung bringt und ihn begeistert, kann für den anderen also wirklich angsteinflößend sein. Ne? Und da quasi die Leute abzuholen, auf diesen unterschiedlichen, das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit den einzelnen Entwicklungsstufen der Persönlichkeit. Also auch zu sagen, ja, es gibt auch Leute, die müssen nicht Juhu schreien, aber die Frage ist dann, wollen die mitkommen auf die Reise? Weil nicht, muss man dann auch Konsequenzen natürlich ziehen. Das ist das, was es auch so komplex macht.
Ja, also und vor allem hat man sich ja so viel Mühe gegeben, die Struktur, die Organisation so aufzubauen, wie sie jetzt ist. Und sie hat ja auch funktioniert und sie brummt ja auch vor sich hin und produziert ja auch Ergebnisse, mal mehr, mal weniger. Warum sollten wir Grundlegendes daran ändern? Tja. Ja, also wir haben uns unterhalten über den Weg zum Erfolg, über eine Reise. Ich fand es total spannend, hat mir viel gebracht, auch deine Gedanken mit dem Gebirge. Und die Gedanken mit den Leuten, die sagen, klappt eh nicht. Und gleichzeitig die Erlebnisse, die wir so im Großen und im Kleinen haben mit Vorhaben, die dann in die Tat umgesetzt werden. Oder vielleicht doch nicht, weil man vielleicht sich nicht traut anzufangen. Und so meine Quintessenz aus unserem Gespräch jetzt gerade waren diese Punkte, sich mal zu überlegen, wo sind die Blockaden, also der Zielpirat kann ja auch der innere Zielpirat sein.
Natürlich.
Wo sind Glaubenssätze, die ich nicht mehr überprüfe? Na, wo bin ich der Affe, der sich nicht mehr traut, auf die Leiter zu gehen und die leckere Banane zu holen, nur weil ich das glaube, aber es nie überprüft habe?
Genau.
Und wo sind vielleicht Chancen, die sich ergeben, wenn man eben nicht bis ins Detail plant, sondern sich einfach mal aufmacht Richtung Hongkong? Und sich dann vielleicht sogar freut, dass man eine Zwischenlandung in Singapur hatte, weil es da auch ganz schön ist.
Genau.
Und das wären so meine Punkte, die mir wichtig waren, die ich mir notiert habe. Und vielleicht kannst du unseren Hörern nochmal ein Schlusswort mitgeben. Was ist deine Kernbotschaft?
Loslegen. Auf jeden Fall loslegen. Weil ansonsten, wenn ich die ganze Zeit, um eine Metapher noch zum Schluss zu bringen, an einem Schiff baue und irgendwann die große weite Welt entdecken will, vielleicht auch neue Kontinente entdecken will und ich immer nur an meinem Schiff rumbaue, um es quasi zu perfektionieren, dann ist irgendwann der Wind auch weg. Man muss sie dürfen loslegen, sie sollen loslegen und ja, wenn sie das sichere Hafenbecken verlassen haben, dann kann es sein, dass da draußen wirklich ganz andere Strömungsverhältnisse sind. Da passieren Dinge, mit denen haben sie am Anfang gar nicht gerechnet. Und das darf ruhig auch sein. Einfach mutig sein und anfangen.
Herzlichen Dank, Claudia Hubrich, für dieses Schlusswort. Ich bin Stefan Heinrich und ich freue mich drauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn wir ein wichtiges Thema für Sie so aufbereiten, dass Sie hoffentlich in der Praxis was damit anfangen können. Wir hören uns wieder und bis dahin gute Geschäfte.